Dann gebe ich an Ulu weiter.
Ja, wir haben heute schon gehört, dass wichtig ist, wo der Blick hingeht. Wo schaue ich hin? Wonach richte ich mich aus? An wem orientiere ich mich? Die Frage wird uns heute in unserer Predigt beschäftigen. Ich werde heute endlich die Predigtreihe Ich höre jetzt auf abschließen. Also die Predigtreihe hieß Ich höre jetzt auf. Mit Jammern war ein Thema. Das andere Thema war Ich höre jetzt auf, mich zu hetzen. Und heute ist das letzte Thema und das heißt, ich höre jetzt auf mit dem Vergleichen oder mich zu vergleichen. Habt ihr euch ein Bild mitgebracht? Das darf der Daniel jetzt mal kurz zeigen. Ich höre jetzt auf mit dem Vergleichen. Und da sieht man gleich deutlich, wohin geht der Blick. Meist geht er zu einer anderen Person. Im Vergleich zu bin ich doch eigentlich ganz fit. Im Vergleich zu sind meine Muckis doch eigentlich ganz gut geraten und so weiter. Ich habe mir ein paar Alltagssituationen überlegt und da fiel mir so als erstes ein, schade, dass die Lisa heute nicht da ist. Ich habe mir so vorgestellt, so die Rückbildungsgymnastik von den jungen Müttern und sie kommen alle mit ihrem Maxi-Cosi und bringen so ganz stolz ihr Neugeborenes mit und dann sitzen die dann so in der Runde, so stellen wir uns zumindest vor, waren noch nie dabei. Und das Erste, was man macht, man scannt mal gleich alle Babys ab. Na, wie schaut denn das Baby von der anderen Mutter aus und so weiter? Aha, ah, ganz nett, ganz nett. Aber im Vergleich zu meinem, muss ich sagen, schneidet mein Baby ganz super ab. Oder die Männer auf dem Fußballplatz. Naja, wenn ich jetzt so meinen Buben anschaue, so im Vergleich zur Gruppe, ist er doch eigentlich ganz fit. Er ist doch wirklich ein könnte ein Talent werden, könnte doch wirklich was werden. Und die Männer, die Väter, das, man schwelgt dann. Oder beim Lehrergespräch, man will dann hören, wie das Kind sich entwickelt und so. Man ist dann auch ganz dankbar, wenn man dann hört, dass im Vergleich zum Klassendurchschnitt das Kind ja immer noch an der oberen Kante mit dabei ist. Oder man geht in der eigenen Siedlung spazieren, man schaut so, oh, was die Nachbarn für Autos haben, wie sie ihre Gärten hergerichtet haben. Ah, der Nachbar hat sich eine neue Haustür gekauft und so weiter und so fort. Also meine Frau sagt ja immer, ich bin so ein Neighborhood Watch. Also ich weiß immer alles, was in der Nachbarschaft läuft. Ich registriere alles, stimmt da wirklich? Nee, ich nehme das einfach wahr, aber so ist es. Man ist schnell im Vergleichen. Und ihr merkt, wie das Vergleichen so wahnsinnig eigentlich in uns oder in unserem Denken verankert ist. Und wenn man sagt, naja, wie gut ist jemand, die zweite Hälfte vom Satz ist dann immer im Vergleich zu. Man braucht irgendwann Maßstab, man braucht irgendwo, wo man das dann misst, wo man sich eintariert sozusagen. Und also wir messen nicht nur unsere Identität, unsere Leistung, sondern sogar das Versagen messen wir oftmals an anderen. Naja, wenn ich mich mit dem vergleiche, dann war ja das gar nicht so schlimm, was ich da gemacht habe. Dann ist das ja noch okay. Im Vergleich zu irgendwas. Wobei, das Vergleichen an sich ist ja erstmal nichts Schlechtes. Weil es ist eigentlich ein unverzichtbarer Teil unseres Lernens. Indem wir Sachen vergleichen, zum Beispiel, naja, in dem Laden gibt es den Artikel eigentlich günstiger. Nur im Vergleichen findet man raus, was jetzt vielleicht für uns das passende Produkt wäre. Oder Kinder finden auf diese Weise ganz schnell heraus. Ah, dieses Backerl ist größer, da kann ja wirklich was Interessantes drin sein. Oder die Schokolade, die schmeckt zwar jetzt besser wie die von der Oma, weil die war schon halb so im Schrank und schaut schon ein bisschen weiß aus. Oder das Radl, das fährt einfach viel leichter wie das andere. Man geht von einem Rad aufs andere und sagt, also Unterschied wie Tag und Nacht. Also das Vergleichen an sich gehört zu unserem Leben. Wenn wir dann allerdings uns von Person zu Person vergleichen, dann ist es doch meistens so, dass irgendwo unser Ego ins Spiel kommt und man eigentlich rausfinden möchte, bin ich vielleicht nicht doch noch ein Ticken besser wie der andere. Weil unser Ego hat das eigentlich so in sich, er möchte gern, dass wir doch ein bisschen über dem anderen stehen. Das liegt in der Natur der Sache, das hat jeder von uns. Und unser Ego flüstert uns dann ein, den Neid und auch die Eifersucht und das Bestreben im Vergleich irgendwo besser abzuschneiden. Und wenn man das merkt, ich bin da ein Ticken besser wie der andere, das ist ein erhebendes Gefühl. Wenn man aber merkt, man ist unterlegen, dann kommt die schlechte Laune. Entweder man versinkt im Selbstmitleid, ach ich Armer, ich kann ja gar nichts. Und ich bin ja so schlecht und mir gelingt ja nichts und alles ist blöd. Oder man wird zornig, sagt, Mensch, Mei, das ist doch ungerecht oder was weiß ich. Also der Zorn kommt ins Hoch. Machen wir einen Test, seid mal ehrlich. Wer von euch hat sich schon mal mit irgendetwas verglichen? Schaut mal rum, also scheint ein weit verbreitetes Phänomen zu sein. Da gibt es ja die verschiedenen Bereiche. Fangen wir mal an mit dem Aussehen. Ja, die Haare haben schon ziemlich wenig. Ja, wenn man da mit anderen vergleicht, oder Frank hat noch mehr. Oder Figur, oder Sportlichkeit, ganz egal welches Thema. Oder Intelligenz, weit verbreitet. Noten. Was hast du gekriegt? 2+. Gut, ich habe einen 2er, macht nichts. Und selbst wenn man heimkommt, ist doch oft so, dass die Eltern dann fragen, und was hast du für Noten? Aha, ja, ganz gut. Und deine Freundin, was hat die für Note gekriegt? Warum interessiert uns das? Wäre eigentlich egal, aber irgendwo will man dann doch wissen, wo steht mein Kind? Materieller Besitz, denkt, da braucht man gar nicht drüber reden. Beruflicher Erfolg, das sind einfach solche Dinge, wo man sich gerne vergleicht. Aber auch unsere Kinder oder unsere Männer, Ehemänner, Ehefrauen, unbewusst, man vergleicht sich. Ja, die ist auch alt geworden. Jetzt war am mennonitischen Gemeindetag, da trifft man ja dann Leute, die man vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen hat. Und dann sagt man schon, bin schon froh, dass meine Frau noch besser ausschaut. Also es ist immer das Vergleichen im Vordergrund. Und das Vergleichen macht nicht mal vor unserem geistlichen Leben Halt. Da man sagt, ich habe das Gefühl, der betet viel inbrünstiger, der kann das viel besser, wie der im Lobpreis sich hingibt. Oder der hat für Leute gebetet und ist ein Wunder passiert. Und bei mir passiert nichts. Also selbst da macht das Vergleichen nicht Halt. Vielleicht denkst du jetzt im Moment, naja, ich habe mich schon immer wieder mal verglichen, aber bestimmt nicht so stark wie all die anderen hier im Raum. Und so sind wir wieder beim Vergleichen. Letztendlich ist das Vergleichen, es ist eine Gefahr, dass es unser Denken vergiftet, sage ich mal. Und es ist ein Problem, das gibt es seit Menschengedenken. Wir finden das auch in der Bibel. Es zieht sich sogar durch die Bibel, gerade im Alten Testament, wo ja viele Familiengeschichten erzählt sind. Das zieht sich eigentlich durch das ganze Alte Testament. Und wir wollen uns heute mal ein Beispiel, eine Geschichte in der Bibel anschauen, wo das Vergleichen erzählt wird. Wusstet ihr, dass Vergleichen zur zweiten Sünde führt, die in der Bibel überhaupt erwähnt wurde? Die erste war ja, dass Adam und Eva Gott gegenüber ungehorsam waren. Sie haben dann von dem Baum gegessen und so weiter. Die Geschichte, denke ich, kennen die meisten. Und in der zweiten Sünde, die uns erzählt wird, da geht es um den Mord. Das ist die Geschichte von Kain und Abel. Das waren die Söhne von Adam und Eva. Und was da passiert ist, das schauen wir uns mal jetzt an. Und da können wir jetzt mal gemeinsam den ersten Text lesen. Und da heißt es, gleich ganz am Anfang der Bibel, einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und seine Opfer, aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden.
Die erste Frage, die uns bei dem Text natürlich beschäftigt, die Frage, warum ist Gott so ungerecht und tut das eine Opfer anerkennen und das andere nicht? Ich muss vielleicht 2, 3 Sätze dazu sagen, damit ihr das versteht, um was es da eigentlich geht. Das Stichwort oder der Schlüssel liegt in dem Wort Erstgeborenen. Der Abel hat Gott ein Opfer gebracht und dazu hat er im Prinzip, sagen wir, den ersten Teil seines Ertrages hat er gleich Gott zur Verfügung gestellt. Deshalb das Erstgeborene, sagt es, ist das Schönste oder da freut man sich dran. Und der Kain hat das wohl nicht gemacht. Ich weiß nicht, was der geopfert hat. Was da dahinter liegt, ist wahrscheinlich ein Ausdruck dessen, dass der Abel sagt, ich weiß mich von Gott abhängig und deshalb kann ich ihm auch den ersten Anteil gleich geben. Ich muss nicht erst meine Schäfchen ins Trockene bringen, sozusagen. Da ich sage, okay, ich habe 100 Doppelzentner geerntet. Wenn ich weiß, ich habe die 100, dann kann ich ihm ja 10 davon geben. Sondern er hat gesagt, egal was ich ernt, der erste Teil gehört Gott. Was dahinter liegt, ist, glaube ich, eine Haltung dessen, da ich sage, ich weiß mich von Gott abhängig und ich möchte auch von ihm abhängig bleiben. Es ist eine Haltung von Großzügigkeit und ich glaube, das hat Gott einfach honoriert, dass er gesagt hat, ich sehe das, du möchtest in der Abhängigkeit von mir leben und du drückst es dadurch aus. Das hat mir eigentlich viel geholfen, das so zu verstehen, weil ich das früher auch nie verstanden habe. Warum ist Gott so ungerecht und das eine kennt der andere und das andere nicht. Aber was dahinter liegt, ist eigentlich eine Haltung. Und ich habe mir gedacht, ja, ich glaube, dass ich wahrscheinlich auch wie der Kain mich verhalte. Er sagt, erst bringe ich meine Schäfe ins Trockene, ich schaue mal, was auf dem Konto ist. Und wenn ich dann weiß, so und so viel ist übrig, sodass ich noch gut über die Runden komme, dann kann ich das auch spenden. Aber ich glaube, der Ansatz ist bei dem Abel eigentlich ein anderer. Hat mich zum Nachdenken gebracht. Aber das nur jetzt mal zur Erklärung. Das ist eigentlich nicht der Fokus der Geschichte, die wir anschauen wollen, sondern was wir anschauen wollen, ist das Verhalten von dem Kain. Interessant ist, er wird nicht sauer auf sich selber, weil er hätte sagen können, Mensch, bin ja Depp, hätte bloß ein gescheites Opfer gebracht, dann hätte es Gott gefallen. Er wird auch nicht sauer auf Gott, der sagt, Gott ist böse, er ist ungerecht. Er wird sauer auf seinen Bruder. Warum? Was hat das mit ihm zu tun? Er vergleicht sich. Er sagt, im Vergleich zu dem schaue ich alt aus. Ich muss das jetzt zur Demütigung ertragen, dass der besser dran ist wie ich. Hätte er sich nicht verglichen, wäre er gar nicht auf den Gedanken gekommen. Er wäre vielleicht in sich gegangen und gesagt, was ist eigentlich meine Motivation? Warum mache ich das? Aber das war hier nicht so. Wäre der Abel jetzt nicht hier, müsste ich das nicht so erleben. Dann gäbe es nicht mein Opfer. Dann hätte Gott bestimmt nicht weggeschaut, meint er, der Kain. Wie geht's weiter? Schauen wir uns das nächste Stück Text an. Der Herr fragte ihn, warum bist du so zornig? Was starrst du auf dem Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Man könnte ja gerade meinen, Gott spielt hier den Therapeuten, dass er den Kain aus der Reserve locken will und sagt, du, geh mal in dich, wie verhältst du dich denn gerade? Mach dir da mal Gedanken drüber. Warum bist du eigentlich so wütend? Warum bist du niedergeschlagen? Aber der Kain schaut auf den Boden, er schaut Gott nicht an und er antwortet ihm auch nicht. Er lässt sich nicht auf diese Fragen ein, die Gott ihm eigentlich stellen möchte. Denn was Gott eigentlich fragen will, was hinter der Frage steht, ist, Kain, was willst du eigentlich? Worum geht es dir? Was ist dir wichtig? Was beschäftigt dich in dem Moment? Aber Kain lässt sich nicht drauf an. Und was macht Kain? Lesen wir die nächsten Verse. Kain aber sagte zu seinem Bruder Abel, komm und sieh dir einmal meine Felder an. Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. So eine typische Reaktion, wenn uns was wurmt und wir wollen uns nicht damit beschäftigen, dann will man ablenken oder verdrängen. Ja, bloß nicht da zu tief schürfen, könnte mich ja vielleicht nochmal zornig machen oder könnte ja was mit mir machen und man verdrängt es, man lenkt ab. Komm, wir schauen mal die Felder an, tut so, als wäre nichts. Aber irgendwann kommt er wieder, der Zorn. Irgendwann kommt es wieder hoch, es holt uns wieder ein. Und dann ist die Reaktion oft unkontrollierbar. Wir haben uns mit jemandem verglichen und es hat uns vielleicht innerlich gewurmt. Aber wir verdrängen es. Und irgendwann kommt wieder so eine Situation. Und dann ist das wie so ein Trigger. Dann ist vielleicht nur ein Wort und boom, man explodiert. Und der andere fragt sich, hey, hallo, warum? Was ist eigentlich los? Und ich glaube, das ist ein Beispiel, wo das deutlich wird. Gott möchte uns eigentlich herausfordern und sagen, schaut euch selber an. Schaut eure Motivation an. Kain lenkt ab, er täuscht seinen Bruder und schließlich tötet er ihn. Tragisches Ende ist zum Glück nicht immer und überall so, aber sicher, wenn man Dinge anschaut, merkt man, dass es ähnlich verläuft. Und diese Brüderkonflikte, so wie wir jetzt hier ein Beispiel haben, ziehen sich eigentlich durch die Familie. Man könnte fast sagen, die Konflikte werden vererbt. Nach Kain und Abel kommt dann irgendwann der Isaac und der Ismael. Da ist auch ein Problem des Vergleichens. Ah, das ist von der Nebenfrau, das ist von der Hauptfrau. Der ist bevorzugt, der ist benachteiligt. Und es geht weiter. Jakob und Esau, das gleiche Ding wieder. Der Vater liebte den Esau, die Mutter liebte den Jakob. Und die Eltern haben versucht, jeden so zu fördern. Sie haben sich wahrscheinlich untereinander die Kinder verglichen und so weiter. Oder Josef und seine Brüder, auch ganz krasse Geschichte. Der vorletzte Sohn von der Lieblingsfrau, das andere war ja nur die Frau, die musste heiraten, damit er an die andere kommt. Das Kind wurde bevorzugt, die anderen 10 Brüder standen blöd da und so weiter. Es entwickelt sich eine dramatische Geschichte, die allein nachzulesen ist wahnsinnig interessant. Aber was man drin findet, ist immer wieder das gleiche Schema der Sünde. Erst kommt das Vergleichen, dann kommt der Ego ins Spiel, der eine vergleicht sich mit dem anderen, man stellt sich über den anderen und es endet in Streit, Neid und Verachtung und so weiter. Es gibt einen anderen Weg. Es gibt einen besseren Weg und wenn wir uns dem Neuen Testament zuwenden, dann können wir den finden. Und das ist eine gute und beruhigende Nachricht, dass man da nicht in dem Verhaltensmuster, das uns im Alten Testament aufgezeigt ist, dass wir da drin bleiben müssen. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann findet man dort einen Mann mit Namen Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, der ist sozusagen Jesus vorangegangen, hat ihm den Weg gebahnt, er hat das schon mal publik gemacht, da kommt einer, der wird er sehen, das ist der verheißene Retter und so weiter. Und seine Aufgabe war, den Menschen das zu sagen, sie zur Umkehr zu rufen und sich auf Jesus vorzubereiten. Und die Leute kommen in Scharen zu dem Johannes dem Täufer. Er ist beliebt, er ist sozusagen das Tagesgespräch in der ganzen Region. Als Jesus das erste Mal zu dem Johannes dem Täufer an den Jordan kommt, sagt Johannes Folgendes über Jesus. Dies ist Gottes Sohn, der die Schuld der ganzen Welt auf sich nimmt. Und plötzlich ändert sich das. Nachdem Johannes bekannt gemacht hat, wer Jesus ist, fangen die Menschen plötzlich an, Jesus zu folgen. Jetzt ist auf einmal er derjenige, der im Mittelpunkt ist. Und keiner fragt mehr wirklich mehr nach Johannes dem Täufer. Der Johannes, der Täufer, der hatte auch Nachfolger, Jünger, also Leute, die mit ihm gingen und man hat den Johannes, den Täufer, auch als Rabbi, als Lehrer bezeichnet, so wie später Jesus. haben im Prinzip ein Stück weit das Gleiche gemacht. Und jetzt lesen wir im Johannesevangelium folgende Situation. Sie, also die Jünger des Johannes des Täufers, kamen zu Johannes und sagten zu ihm: Rabbi, der Mann, der dich am anderen Jordanufer aufsuchte und auf den du als Zeuge hingewiesen hast, also Jesus, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm. Ah, Mist. Gleiche, wenn hier drei Straßen weiter jetzt eine neue Gemeinde aufmachen würde, die ist voll interessant und alle interessieren sich und 80% von euch gehen ab jetzt dort in die Gemeinde. Die restlichen 10, die noch hier sind, die würden ein langes Gesicht machen. So war das im Prinzip in der Situation. Der tut jetzt das Gleiche wie wir und alle rennen zu ihm. Der macht es vielleicht sogar besser. Johannes, schau doch, Jesus ist viel beliebter. Wir sind jetzt völlig unbedeutend geworden. Sie vergleichen. Da passiert jetzt was und bei uns ist nichts mehr. Und was antwortet Johannes der Täufer? Das lesen wir als nächstes und das ist auch sehr interessant. Johannes antwortete: Kein Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst könnt mir bezeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Messias, sondern nur ein Gesandter, der ihm vorausgeht. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihn hört, freut sich über die Stimme des Bräutigams. Diese Freude ist nun für mich Wirklichkeit geworden. Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. Was Johannes hier im Prinzip zum Ausdruck bringt, ist, dass er sagt: Leute, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was meine Aufgabe ist und ich weiß, wozu ich gesandt bin. Und ich weiß, wer ich nicht bin. Und das sagt er ganz deutlich: Ich bin nicht Jesus. Ich bin nicht der Messias. Und mit ihm brauche ich mich auch nicht vergleichen, weil das auch gar nicht passt. Und ich brauche auch nicht neidisch sein, wenn jetzt die Leute dorthin gehen, weil ich habe eine andere Aufgabe. Und die ist vielleicht jetzt auch erfüllt. Und wenn wir den Vers 27 nochmal anschauen: Kein Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ein Stück weit, du musst das finden, wer du bist und wozu Gott dich gemacht und geschaffen hat. Und du kannst nicht zu jemandem werden, mit dem du dich vielleicht vergleichst, aber der du gar nicht werden kannst. Weil Gott dich auch nicht so gedacht hat. Johannes zeigt uns hier im Prinzip einen ersten Tipp, wie wir uns von dem Vergleichen lösen können. Nämlich, dass man sich einmal die Frage stellt, wer bin ich eigentlich nicht? Weil dann merkt man, mit dem man sich vielleicht vergleicht, die kann man jetzt eigentlich alle mal aussortieren. Weil das passt nie. Und meistens sucht man sich jemanden, mit dem man sich vergleicht, an dem man eh nie heranreichen wird. Also das ist eigentlich ein Paradox. Man macht sich dadurch eigentlich selber schlecht. Und dann bringt der Johannes einen Vergleich mit dem Bräutigam und der Braut. Das sagt: Ich bin nicht der Bräutigam, ich bin der Freund des Bräutigams und ich freue mich von Herzen mit ihm, dass er heute heiraten kann. Er freut sich, dass der andere zu seiner Bestimmung findet und kommt. Und er gönnt es ihm. Oft ist das Problem, wenn wir uns vergleichen, dass wir dem anderen ja auch gar nichts mehr gönnen, weil der könnte dann besser rauskommen wie ich. Und das fand ich sehr spannend. Er sagt: Ja, schau mal, der Freund vom Bräutigam, dem ist egal, der hat vielleicht noch keine Frau. Der könnte jetzt auch denken: Oh Mann, der heiratet jetzt, der hat eine gefunden und ich gehe leer aus. Ja, Torschlusspanik. Jetzt bin ich schon fast 30 und ist immer noch nichts. Und der ist am Ziel, meint er. Und zu sagen, ich weiß, wer ich nicht bin und deshalb kann ich mich auch für den anderen freuen und kann dem anderen was gönnen. Das können wir hier vom Johannes lernen. Also können wir das? Können wir uns mit dem anderen mitfreuen? Können wir dem anderen was gönnen? Oder vergleichen wir dann da gleich wieder und der Neid steigt in uns auf? Ich habe noch so einen Merksatz, den ihr mitnehmen könnt. Geht nochmal um den Ego, den ich schon erklärt habe. Je mehr mein Ego im Zentrum meines Lebens steht, umso miserabler wird im Endeffekt mein Leben werden. Je mehr Gott im Zentrum meines Lebens steht, umso erfüllender werde ich leben. Ich komme nochmal zurück auf die Sonnenblume. Worauf schaue ich? Wen habe ich im Blick? Und da geht es zum einen auch, was hat Gott in dich hineingelegt? Womit hat er dich gesegnet? Was sind deine Qualitäten? Wir können das übers Vergleichen nicht finden. Wir werden nicht unsere Qualitäten und die Segnung herausfinden, die Gott uns schenkt, wenn wir uns vergleichen. Und unser Ego wird es bestimmt nicht offenbaren. Wir können das nur mit Hilfe von Jesus. Und von daher fand ich das Bild von den Sonnenblumen einmal so passend. Nur wenn wir uns auf Jesus fokussieren, dann werden wir auch verwandelt in sein Bild. Dann werden wir zu dem, wie er uns geschaffen hat. Und das können wir nicht im Vergleich zu der anderen Sonnenblume oder dieser Sonnenblume. Die schauen sich ja gar nicht an. Das fand ich auch noch interessant im Bild. Die Sonnenblumen schauen auf Jesus und nicht zu der Nachbarsonnenblume. Mit Jesu Hilfe können wir das erkennen. Man kann auch dafür beten. Man kann beten, dass man sagt, Gott, zeig mir das oder hilf mir, dass ich mich von dem Vergleichen lösen kann. Also der Geist Gottes, glaube ich, dass das in uns verändern kann. Und da möchte ich gerne ein persönliches Beispiel von mir erzählen, was mir geholfen hat. Ich habe echt einmal Gott gebeten, dass er mir zeigt, zeig mir, wer ich eigentlich bin. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum ich mich manchmal weniger wert gefühlt habe wie andere und habe gemerkt, dass das auch mit dem Vergleichen zu tun hatte. Also ich bin so ein, ich habe mich damals bezeichnet, ein Durchschnittsmensch. Ich war in der Schule Durchschnitt, ich war in der Familie Durchschnitt. Also ich war nirgends so, habe nirgends so Top-Leistungen, wo ich hervorheben hätte können. Da bin ich der Beste von Ettlingen oder da bin ich der Beste in der Schule oder was immer. Ich war nicht schlecht, ich war kein Loser, ich bin einfach so mitgeschwommen. Und das habe ich eigentlich lange Zeit als negativ bewertet, weil ich gedacht habe, man kriegt diese Anerkennung, wenn man nicht mal irgendwo top ist. Und dann irgendwann ist mir mal bewusst geworden, ich bin kein Durchschnittsmensch, sondern ich bin ein Allrounder. Und ein Allrounder, der kann vieles. Aber er hat wahrscheinlich nicht die Zeit oder auch nicht den Ehrgeiz, sich so in eine Sache zu vertiefen, dass er der Top wird, weil ihn zu viel interessiert. Er möchte viele Sachen machen und kann da überall sich selber helfen. Und irgendwann habe ich mal das erkannt, dass ich gesagt habe, wenn man sich selber annimmt als Allrounder, dann weiß ich, okay, man ist vielleicht nicht in manchen Dingen der Top-Typ. Aber als Allrounder wird man sich immer zu helfen wissen. Und das fand ich irgendwann mal unheimlich tröstlich. Und ich glaube, dass letztendlich nur Jesus mir das erschlossen hat, als ich es vorher nicht gesehen habe. Und da möchte ich euch Mut machen, dass ihr einfach Jesus bittet, wenn ihr merkt, mir ist dieses Vergleichsdenken, das ist so in mir eingepflanzt, ich möchte es loswerden. Dass ihr Jesus um Bitte hilft, und bitte fragt, dass er euch da verändert. Schau auf Jesus, richte dich nach ihm aus, so wie die Sonnenblumen. Das wünsche ich euch. Ich habe jetzt noch eine Hausaufgabe für die Leute, die gerne eine Herausforderung wollen, zum Mitnehmen. Und zwar, bete mal ganz bewusst für eine Person, auf die du vielleicht immer wieder mal schon neidisch warst oder auch bist oder die du vielleicht sogar als persönliche Konkurrenz empfindest. Bete mal für die Person, dass ihr in der nächsten Woche alles gelingt, dass sie eine super Woche hat und freu dich mit wie der Freund des Bräutigams. Ist vielleicht schwierig, aber wenn du merkst, es wird dir vielleicht helfen, von den Vergleichen wegzukommen und sagen, der ist der und ich wünsche ihm alles das Beste und ich wünsche, dass sein Leben wirklich gelingt. Und das hat gar nichts mit deinem Leben zu tun. Und dann ist ganz egal, wie du vielleicht im Vergleich zu dem abschneiden würdest, weil das zählt jetzt nicht mehr. Was zählt ist, was Jesus über dich zeigt und offenbart. Ich bete noch mit uns und dann gehen wir weiter ins Abendmahl. Herr, ich danke dir, dass die Bibel eigentlich so lebensnah ist und dass wir aus den Geschichten, die da geschrieben sind, auch sehr viel lernen können. Und ich danke dir auch, dass du einen alternativen Weg aufzeigst und dass du eine Möglichkeit gibst, wie wir uns von dem Vergleichsdenken lösen können. Und ich möchte jetzt beten, dass wir das wirklich auch von Herzen sagen können, Herr, ich höre jetzt auf, mich zu vergleichen. Ich höre damit auf und ich möchte auf dich schauen und mich von dir verändern lassen und mir von dir zeigen lassen, wie du mich gedacht hast. Und ich danke dir, dass ich da tolle Schätze heben werde und Dinge erkennen, die mir vielleicht bis jetzt noch verborgen sind. Bitte ich um deine Hilfe und ich bete, dass du das in uns vollbringst. Amen.